Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Stefan von Raume. Ich bin Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins. Im Deutschen Anwaltsverein bin ich Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses. Dann bin ich in noch einem europäischen Menschenrechtsausschuss, nämlich dem des CCBE. Das ist der Dachverband aller europäischen Anwaltsorganisationen. Da bin ich auch Vorsitzender dieses Ausschusses. Und dann bin ich noch in so einem kleinen Club, das ist die Permanent Delegation des CCBE am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo wir mit den Richtern des Gerichtshofs zusammensitzen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr von Raumer, dass Sie heute in die Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin gekommen sind. Sie sind zu Gast in der 56. Folge des Podcasts Menschenrechte nachgefragt, der bald seinen dritten Geburtstag feiern wird. Und wir möchten heute über ein Riesenthema sprechen. Ich hoffe, dass ich die Fragen immer so komplexitätsreduziert stellen kann, dass wir auch trotz des juristischen Hintergrundes allgemein verständlich für alle Hörerinnen und Hörer rüberkommen. Ich bin da ganz sicher. In der Vorbereitung habe ich ein sehr spannendes Thema, was über das des heutigen Tages oder unserer heutigen Sitzung hinausgeht. Bin ich darauf gestoßen, dass Sie sich auch sehr intensiv mit dem Thema Entschädigung der zwangsenteigneten Person in der sowjetischen Besatzungszone 1945 bis 1949 vor der Gründung der DDR befasst haben. Dieses Thema betrifft ja auch gerade die aktuell noch laufende Aufarbeitung der DDR und auch des Unrechtsstaats DDR. Was haben Sie aus der Auseinandersetzung mit diesem auch sehr komplexen, auch historischen Thema, was haben Sie gelernt über die Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik und die Verantwortung, die wir dafür haben, heute in der Bundesrepublik 35 Jahre nach dem Fall der Mauer uns mit dem Unrecht, was nach 45 in der sowjetischen Besatzungszone vorhanden war, uns damit auseinanderzusetzen? Was sind so die wichtigsten Punkte bei diesem wichtigen Thema?
Ja, da fangen Sie ja gerade mit einem harten Aufschlag an, denn das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Also ich würde sagen, erstmal als Resümee, das ist schon beachtlich, was die Bundesrepublik Deutschland geleistet hat im Bereich Aufarbeitung von Unrecht, das ja im Wesentlichen in drei diktatorischen Perioden der deutschen Geschichte spielte, nämlich in der NS-Zeit, in der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR-Zeit. Es ist eine große Zahl von Fällen abgearbeitet worden. Ich habe noch letzte Restfälle, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also es läuft teilweise noch, aber das Wesentliche ist zum größten Teil abgearbeitet. Es ist restituiert worden, es ist entschädigt worden. Also insgesamt eine gewaltige Leistung, vor allem, weil es kaum ein juristisches Vorbild gab europaweit. Man musste das Rad ein bisschen neu erfinden. Und das Vermögensgesetz ist ja noch ein Gesetz der DDR-Volkskammer. Damit fing das Ganze an und das war recht Grundlage bis zum Schluss. Wenn man in die Details reinguckt, da spreche ich natürlich jetzt auch für einige Mandanten, die ihre Fälle verloren haben, davon sind sehr viele, gibt es auch sehr viele unbefriedigende Themen. Die Restitutionsquote blieb hinter den Erwartungen zurück. Weniger als 20% aller Restitutionsanträge sind im Endeffekt positiv entschieden worden. Da gab es viel höhere Erwartungshaltungen. Eine riesige rechtsstaatliche Aufgabe. Es ist verhältnismäßig friedlich abgelaufen, auch wenn gerade, wenn Sie das SBZ-Thema, sowjetische Besatzungszeit-Thema ansprechen, da ja das Restitutionsprinzip nicht in der deutschen Gesetzgebung verankert wurde und das ein großer Streitpunkt war. Ich bin auch nicht sehr zufrieden mit dem Ausgang, mit vielen anderen Mandanten auch, aber alles lässt sich nicht lösen. Wenn ich eine Headline über das Ganze bilden soll, würde ich sagen, es ist schon ein gelungener Job gewesen, ging nur in so einem Rechtsstaat wie Deutschland, aber Recht kann Wiedergutmachung für schweres Verfolgungsunrecht im Endeffekt nicht wiederherstellen. Die Erwartungshaltung war vielleicht da, sie musste eigentlich enttäuscht werden. Das kann man nicht rechtlich lösen und es ist eben auch nicht in allen Details rechtlich gelöst worden. Aber wir haben es immerhin mit einem Ergebnis von Rechtsfrieden geschafft, da doch einiges auf die Seite zu bringen.
Da wir heute in einer besonders schwierigen Zeit sind durch den russischen Angriffskrieg, wird ja auch sehr viel wieder darüber gesprochen, dass in Russland Stalin wieder aus den Archiven geholt wird. Ihrer Erfahrung nach, ist die Auseinandersetzung mit dem stalinistischen Unrecht in der SBZ, ist das für die Entwicklung des Menschenrechtsraumes in Europa nach 1989 ein wichtiger Impuls gewesen oder wurde das in Europa eigentlich nicht weiter wahrgenommen, dass man hier in der Bundesrepublik angefangen hat, dieses stalinistische Unrechtsregime der SBZ aufzuarbeiten?
Also in Deutschland gab es sehr viel Aufmerksamkeit, die eben auch daraus produziert wurde, dass die betroffene Gruppe selbst sehr groß war. Ja, es war eine große Zahl, viele tausend Menschen sind damals Opfer von Enteignungen und Verfolgungen geworden. Und man merkte aber selbst in Deutschland, dass die Aufmerksamkeit dann so ein bisschen ermüdete, als so die ersten Highlights, die großen Rechtsprechungsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die großen Pfähle eingepflockt waren, hat auch die Öffentlichkeit sich ein bisschen weniger dafür interessiert. Im Ausland, würde ich sagen, ist es sehr ambivalent. Es gibt Staaten, die haben sehr intensiv nach Deutschland geguckt, einfach weil sie die gleichen oder ähnliche Probleme hatten. Die ganzen osteuropäischen Staaten hatten eben auch die stalinistische Vergangenheit zu bewältigen. Und da hat man sich teilweise sehr aufmerksam angeguckt, wie Deutschland das macht. Wir waren da so ein bisschen Vorreiter in verschiedener Hinsicht. Wir haben ja teilweise auch zum Beispiel die Stiftung für internationalrechtliche Zusammenarbeit hat auch teilweise mich als Experten nach Serbien und in andere Staaten geschickt, wo wir dann Parlamente beraten haben, wie man solche Regelungen macht, damit die völkerrechtskonform sind. Ich glaube, so eine große Aufmerksamkeitswelle in der allgemeinen Bevölkerung gab es dafür nicht. Ich glaube auch nach wie vor das Thema, dass Deutsche, wenn Sie jetzt gerade die SPZ, also sowjetische Besatzungszeit, ansprechen, Deutsche auch als Opfer der Folgen des Zweiten Weltkrieges war keine sehr populäre Botschaft, das muss man einfach mal so sagen. Für die Opfer war es hart, es sind viele getötet worden, es gab sowjetische Militärgerichtsurteile mit Erschießungen, ohne Anwalt, ohne alles. Unschuldiger, alleine weil die großen Grundbesitz hatten, also es gibt schlimme Fälle dort. Aber es war kein sehr populäres Thema, auch in der Bundesrepublik Deutschland, auch rechtspolitisch nicht. Deswegen war das auch ein schwieriges Terrain, da als Anwalt zu agieren, muss ich sagen. Aber weiterhin, das Restitutionsthema gibt es in anderen Staaten. Wir werden vielleicht, wenn irgendwann mal, es gab mal eine Zeit, wo Nord- und Südkorea mal ein bisschen weiter waren als jetzt, da bin ich sogar schon mal angefragt worden, ob ich nicht Beratung machen könnte, was denn da mit den Restitutionsthemen geschehen kann. Das Restitutionsthema wird uns und beschäftigt uns aktuell in Syrien. Wir werden, wenn der Syrien-Konflikt sich irgendwann mal bereinigen lässt, das große Problem der Restitution haben. Wie werden insgesamt gut 14, 15 Millionen Displaced People, die Hälfte im Land, die Hälfte außer des Landes, wie werden die überhaupt wieder untergebracht werden können, wenn sie denn zurückkämen? Das sind Riesenherausforderungen, wo wir auch mit deutschen Vorbildern aus dem Restitutionsrecht, jetzt bin ich im Moment für ILAC, das ist so eine internationale Organisation, in der Beratung, dass wir solche Szenarien schon spielen. Also das Restitutionsthema ist kein Vergangenheitsthema, es wird uns auch weiter beschäftigen in dieser Welt.
Jetzt ist ja das Thema des heutigen Tages auch die Europäische Menschenrechtskonvention und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die ganz wichtige Ausprägungen des Menschenrechtsraums Europa sind. Die Europäische Menschenrechtskonvention stammt aus dem Jahr 1950, das heißt unmittelbar nach der Gründung der Bundesrepublik und der DDR. Wie hat aus Ihrer Perspektive die Menschenrechtskonvention die Entwicklung der rechtsstaatlichen Demokratie, der Menschenrechte auch in einem Staat wie der Bundesrepublik, die ja auch in den 50er Jahren auch noch sozusagen ein demokratischer Transformationsstaat war, wo noch viele Menschen an den Hebeln waren, die keine lupenreinen Demokraten waren, wie man so schön sagt, hat die Europäische Menschenrechtskonvention und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der 1959 gegründet wurde, haben die diese demokratische Transformation unterstützt?
Ich glaube ja. Und man muss ja auch sagen, die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein Kind des Zweiten Weltkriegs. Man hat festgestellt, dass sowas wie im Zweiten Weltkrieg nie wieder geschehen soll, solche schweren Menschenrechtsverletzungen. Und dann haben sich ja damals 10 Staaten zusammengetan, das war der Beginn. Dann hatten wir mal zwischendurch, als Russland noch dabei war, 47, jetzt haben wir noch 46 nach Ausschluss Russlands. So gesehen ist die Europäische Menschenrechtskonvention ein Erfolgsmodell. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der sie überwacht, ist ein Erfolgsmodell. Wir werden vielleicht noch dazu kommen, dass dieses Erfolgsmodell dazu führt, dass er regelrecht überrannt wird von Beschwerdeführern, weil er so erfolgreich ist und weil er so ein gutes Gericht ist. Ich bin ein großer Fan der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, weil er doch eine einheitliche Menschenrechtsstandards in einem sehr großen Rechtsraum, nämlich dem des Europarats, legt und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da Guidelines gibt, an die sich, das muss man auch mal sagen, die meisten Staaten ja halten. Man redet ja immer sehr gerne über die Staaten, die sich nicht dran halten, aber es halten sich eben die meisten Staaten dran und auch die Bundesrepublik Deutschland, die auch immer wieder verurteilt wird, hält sich dran. Viele Rechtsentwicklungen, selbst in Deutschland, hätte es nicht gegeben ohne den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also wir hätten zum Beispiel kein Rechtsmittel wegen überlanger Gerichtsverfahren in Deutschland, das es eben vorher nicht gab und aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eingeführt wurde. Es gibt grundlegende Entscheidungen im Familienrecht, besseres Sorgerecht für nicht-eheliche Väter. Das ist auch ein Ergebnis einer Entscheidung des EGMR. Das Thema Sicherungsverwahrung im Strafrecht, was auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Da musste das ganze Rechtssystem in Deutschland novelliert werden aufgrund einer Entscheidung des EuGH. Also selbst in einem Staat wie Deutschland, der im internationalen Vergleich ein tolles Rechtsstaatssystem hat, hat die Europäische Menschenrechtskonvention, hat die Rechtsprechung des EuGH starke Impulse gesetzt und in anderen Stellen umso mehr, vielleicht ein Satz noch dazu, in Staaten wie der Türkei, wo sie gelegentlich mit schweren Rechtsstaatsverletzungen und Menschenrechtsverletzungen durch alle Instanzen durch erfolglos sind, ist der EuGH oft die einzige Chance, überhaupt noch zum Recht zu finden. Und deswegen, ja, ich glaube, die Europäische Menschenrechtskonvention hat sehr die Geschichte des Europarats und seiner Staaten geprägt.
Sie sind der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Anwaltsverein. Der Deutsche Anwaltsverein ist vielleicht allen bekannt, ist aber schon 1871 gegründet worden, ja, und hat über 60.000 Mitglieder, Anwältinnen und Anwälte, was ja eine extrem beeindruckende Zahl ist. Um das mal auf einen Punkt zuzuspitzen, was machen Sie als Leiter des Ausschusses für Menschenrechte im DAV? Was sind so Ihre Aufgaben?
Vielleicht muss man da noch einen kleinen Satz zurückspringen. Was machen überhaupt die Ausschüsse des DAV? Also das ist eigentlich, glaube ich, das Hauptarbeitsprofil des DAV, ist diese Ausschussarbeit. Wir haben ganz viele Ehrenamtler. Auch ich bin da ja im Ehrenamt tätig, die zu allen Rechtsgebieten Ausschüsse besetzen. Und diese Ausschüsse sind meistens Gesetzgebungsausschüsse. Das heißt, sie werden vom Gesetzgeber angehört, wenn anhängige Gesetzgebungsverfahren sind. Und die Ausschüsse geben dann ihnen ihren Input, weil wir Anwälte müssen ja nachher das Recht anwenden. Also warum sollten wir Anwälte nicht daran mitstricken? Das ist die Idee dieses Ausschusswesens. Ein sehr erfolgreiches Konzept. Wir werden sehr ernst genommen mit unseren Ausschüssen und unseren Stellungnahmen. Der Menschenrechtsausschuss ist ein bisschen eine besondere Geschichte. Der ist eigentlich kein Gesetzgebungsausschuss. Der ist so eine Art Querschnittausschuss, der sich mit allen menschenrechtlichen Themen befassen darf. Wir haben sehr viel Freiheiten als Ausschuss, unsere eigenen Aufgaben selbst zu definieren. Das kann natürlich auch das Präsidium, das ja hier auch sitzt als Vizepräsident des DHV, kann uns natürlich auch Aufgaben geben, aber wir können die uns auch selber suchen. Die können im Inland sein, die können aber auch im Ausland sein. Ganz gelegentlich beteiligen wir uns auch an Stellungnahmen, Gesetzgebungsverfahren, wie zum Beispiel im Bereich des Sorgfaltspflichtengesetzes, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen, wir mitgewirkt haben. Ja, so gesehen, auch als Vorsitzender dieses Ausschusses habe ich so ein bisschen Gestaltungsfreiheit. Ich gucke mir eben die Welt an. Ich kriege natürlich viele Impulse, auch, muss ich sagen, vom CCBE, weil wir da ja einfach sehr viele Mitgliedstaaten haben. Das heißt, aus diesen ganzen Mitgliedstaaten kommen alle Menschenrechtsthemen über meinen Tisch, sodass ich die auch in diesen Ausschuss reinspielen kann. Wir stellen dann fest, dass wir als Anwaltsorganisation oft die gleichen Themen auf dem Tisch haben. Das ist oft das Thema auch Zugang zum Recht. Ja, wie kommt der Bürger zu seinem Recht? Ist der Anwalt wirklich frei darin, Mandate zu wählen? Wird er vielleicht wie in der Türkei dafür verfolgt, wenn er das falsche Mandat annimmt? Und so haben wir viele Themen auf dem Tisch, deswegen natürlich auch häufig die Türkei mit den verfolgten Kollegen dort, deswegen natürlich auch Afghanistan mit den verfolgten Kolleginnen dort vor allem, auch die dort Lebensgefahr sind. Deswegen gucken wir natürlich auch in den Iran, was geschieht da mit Anwälten und was geschieht da überhaupt im Menschenrechtsbereich. Also es ist ein Riesenfüllhorn, wir können, glaube ich, die ganze Stunde füllen. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Teaser, mit was wir uns so beschäftigen. Aber auch mit Themen in Deutschland vielleicht. Ne? Wir hatten auch mal die Kennzeichnungspflicht für Polizisten oder ähnliche Dinge, die wir uns angucken. Und eben natürlich auch das Thema Resilienz unseres Bundesverfassungsgerichts, also unseres Rechtsschutzapparates, beschäftigt uns auch.
Vielen Dank. Sie hatten schon CCBE genannt. Das ist der Rat der Europäischen Anwaltschaften. Und wenn ich das richtig sehe, Sie arbeiten nicht nur mit, sondern auch CCBE hat auch einen Sitz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ist das richtig?
Ja, genau. Das ist die sogenannte Permanent Delegation des CCBE am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Da sitzen die Experten des CCBE, die sich tagtäglich mit Beschwerdeverfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beschäftigen. Das tue ich ja. Ich bin ja auch noch Privatanwalt mit meiner eigenen Kanzlei, wo ich eigentlich nur Verfassungsbeschwerden schreibe und Menschenrechtsbeschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da ist es ganz wichtig, so einen direkten Zugang zur Präsidiumsspitze des EuGH zu haben, aber auch zur Registry, das ist sozusagen das Vorzimmer, da sitzen die vielen Juristen, die viele Richter eben auch mitarbeiten, und sich auszutauschen. Die Richter wollen uns gerne mitgeben, was erwarten wir von der Europäischen Anwaltschaft, wie können wir dem Gerichtshof bei seiner Arbeit helfen, wie können wir bessere Beschwerden schreiben. Und wir haben natürlich auch dann manchmal so unsere Ideen, wie kann der Gerichtshof uns vielleicht den Zugang zum Gerichtshof erleichtern, welche Instrumente können wir da vorschlagen. Das ist so eine Roundtable-Format, das wir da haben.
Wir hatten jetzt in einem der letzten Podcasts ein Gespräch mit einer Autorin, die Stimmen aus den belarussischen Gefängnissen von politischen Gefangenen, Frauen veröffentlicht hat mit vielen Dokumenten aus der Haft und darüber hinaus. Und jetzt habe ich gesehen, dass der DAV tatsächlich auch einen belarussischen Anwalt, Maxim Snack, unterstützt. Ich habe mich jetzt mit der Biografie nicht auseinandergesetzt, aber Sie können wahrscheinlich schon was dazu sagen. Warum haben Sie sich als DRV diesen spezifischen Anwalt rausgepickt, um ihn sozusagen das Licht der Öffentlichkeit auch auf sein Schicksal in Belarus zu lenken?
Ich glaube, wir haben es deswegen rausgepickt, weil es eben gar nicht so sehr um seine individuelle Geschichte geht, wenn man das Ganze etwas aus dem größeren Horizont betrachtet, sondern darum, dass es eine symptomatische Geschichte ist, die eben dafür steht, wie mit Anwälten in Belarus umgegangen wird. Und da könnte man sich auch andere nehmen. Er ist eben vielleicht besonders prominent geworden. Aber uns ging es vor allem eigentlich nicht um diese Person selbst, sondern es ging es darum, aufmerksam zu machen, was in Belarus passiert. Belarus ist der einzig geografisch europäische Staat, der nicht Mitglied des Europarats ist. Wenn man jetzt mal Russland rausrechnet, das im Europarat war, aber infolge des Krieges jetzt nicht mehr drin ist. Warum? Weil sie noch die Todesstrafe sowohl in ihrem Recht verankert haben, als auch exekutieren. Das heißt natürlich auch immer wieder die Situation, dass Anwälte sich einsetzen, gerade für Menschen, denen die Todesstrafe droht. Und allein dafür, dass sie sich dafür einsetzen, massiv verfolgt werden. Oder eben auch, wie das jetzt in dem Fall von Snack und anderen auch so ist, wenn sie sich einsetzen für rechtsstaatliche Wahlen, wenn sie Oppositionelle vertreten, in den Wahlen vertreten, dann geraten sie eben in den Fokus des Regimes. Ich will vielleicht einen anderen Namen nennen, Pavel Zapelka, der mich sehr berührt hat, den ich persönlich kennengelernt habe, der, ich glaube, im Jahr 2017 den CCBI Human Rights Award bekommen hat. Wir verleihen jedes Jahr einen Human Rights Award, der mir sehr berührend über seine Menschenrechtsarbeit erzählte. Der war Wirtschaftsanwalt, hat gutes Geld verdient, hat dann über Freunde die Vertretung von zwei Personen übernommen, denen die Todesstrafe drohte, hat daraufhin seine Anwaltszulassung verloren und damit seine ökonomische Existenz, ist aber nicht aus dem Land gegangen, anders als andere. Viele gehen im Moment aus dem Land, weil es keine andere Version gibt. Und arbeitet seitdem in einer Untergrundorganisation, die Vyasna heißt, ja. Und hat mir erzählt, wie die da arbeiten. Das muss ich jetzt ganz kurz bringen, weil mich das so berührt hat. Die sind halt mehrfach aufgeflogen und dann sind alle verhaftet und alles Material weg. Jetzt machen die das so, dass die jeden Morgen in einer anderen Wohnung ihr Büro neu aufbauen. Und wenn die abends auseinandergehen, nimmt einer den Rechner mit, der andere die Akten, der nächste das und der nächste jenes, damit, wenn einer inhaftiert wird, nicht die ganze Infrastruktur zerstört wird. Und so machen die das jeden Tag und reden darüber trotzdem in dem Ausland. Wir haben ihn hier im DRV-Haus auch gehabt und ihn sprechen hören. Das kann dem Geheimdienst nicht verborgen gewesen sein. Da wird trotzdem darüber gesprochen, was da gemacht wird. Also das sind ganz mutige Kollegen. Und für die versuchen wir uns einzusetzen, weil wir eben glauben, dass ohne eine freie Anwaltschaft kein Zugang zum Recht möglich ist. Und deswegen wollen wir Aufmerksamkeit über solche Personen wie ihn zu diesem Thema erregen.
In der Vergangenheit habe ich auch viel mit iranischen Anwälten zusammengearbeitet. Und der DRV beziehungsweise auch der Rat der Europäischen Anwaltschaften hatte jetzt im Januar den Tag des gefährdeten Anwalts mit dem Fokus auf Iran. Ja. Jetzt ist die Situation im Iran nicht besser geworden. Nein. Und im Juni, nach den Wahlen am 28. Juni, wird sie sich auch nicht zum Positiven verändern. So viel kann man schon sagen. Was bringt aus der DRV oder Ihrer Perspektive, was bringt diese Unterstützung für iranische Anwälte, die in einem absoluten Unrechtsregime sozusagen arbeiten müssen?
Tja, das ist natürlich wirklich eine Frage, das ist vielleicht eine Frage generell, was bringt überhaupt Menschenrechtsarbeit? Also die stelle ich mir täglich und ich werde das auch oft gefragt. Ich meine, die simpelste Antwort darauf ist eigentlich immer, eines ist klar, was nichts bringt, ist keine Menschenrechtsarbeit. Und das ist eigentlich schon meine Antwort. Mehr kann man gar nicht dazu sagen. Das gilt natürlich auch für den Iran. Wir glauben nicht im DRV, dass wir jetzt die iranische Regierung erreichen können, wirklich, obwohl natürlich Briefe geschrieben werden, auch vom CCBE werden ja regelmäßig Briefe an Staatsoberhäupter geschrieben. Als Chair des Human Rights Committee entwerfe ich die immer für den Präsidenten des CCBE auch und genauso natürlich auch für meine Präsidentin des DRV, wenn bedrohte Anwälte dort sind. Es ist einfach so, dass die rechtsstaatliche Lage da so katastrophal ist. Ich habe gerade noch die Geschichte vor Augen, als wir kürzlich eine Veranstaltung mit iranischen Kollegen machten. Und in der Nacht zuvor wurde im Iran jemand hingerichtet, obwohl das oberste Gericht dort das Urteil kassiert hatte, das dieses Todesurteil beinhaltete. Aber es gibt dort so ein Vollstreckungsgericht, dem steht eine Person vor, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen würde, die aber so allgemein als der Schlechter bekannt wird. Und dieses Vollstreckungsgericht hat, obwohl jetzt ein rechtskräftiges Urteil fehlte, weil es eben kassiert worden war, gleichwohl in der Nacht noch diese Todesstrafe vollstreckt. Am nächsten Tag saß ich mit iranischen Kolleginnen zusammen und wir haben darüber gesprochen. Also das sind die Situationen in diesem Land. Keine freie Anwaltschaft, aber es gibt jede Menge Anwälte, die mutig weiterhin versuchen, dort zu arbeiten. Nasrin Sudute ist ein Name, der mir einfällt. Die hat viele Kopftuchverweigererinnen vertreten und überhaupt Frauen vertreten. ist zu 33 Jahren Haft und 148 Peitschenhieben verurteilt worden. Hat, by the way, auch einen CCB Human Rights Award bekommen. Also das sind natürlich die schlimmsten Situationen, die arbeiten. Aber öffentliche Aufmerksamkeit, sagen uns alle, mit denen wir dort sprechen, ist gewünscht. Je mehr Aufmerksamkeit, desto besser. Wir fragen manchmal, dürfen wir was machen oder werdet ihr euch mehr gefährdet? Fast immer ist die Antwort nein, wir wollen diese Öffentlichkeit, wir wollen diesen öffentlichen Druck in der Hoffnung, dass sich irgendwas tut, und das ist das, was wir eben versuchen können.
Vielen Dank. Das ist kein Buchpodcast. Ich habe schon mehrere Buchpodcasts auch aufgenommen. Trotzdem habe ich gestern von unserer Bibliothek ein eigens für diese heutige Session angeschafftes Buch zugeschickt bekommen, und zwar die 5. Auflage des Nomos Handkommentars EEMK, Europäische Menschenrechtskonvention, die Sie mit herausgegeben haben. Ich habe mich gefreut, als ich das Buch in der Hand gehalten hatte, weil die Bibliothek hatte mir vorher die 4. Auflage geschickt, die wesentlich dicker aussieht. Und dann habe ich das Buch aufgeschlagen, habe gesehen, okay, es liegt an dem dünneren Papier, dass das Buch erheblich gewachsen ist an Volumen, aber dennoch dünner aussieht. Und zwar ist es von 858 Seiten auf 1018 Seiten angewachsen, von der 4. Auflage 2017 auf die 5. Auflage, die jetzt 2023 erschienen ist. Das ist natürlich schockierend für jeden Nicht-Juristen, weil das ist kein Buch, was man von der ersten bis zur letzten Seite durchliest, obwohl ich es gestern Abend zumindest angefangen hatte.
Immerhin, vielen Dank.
Und trotzdem würde mich natürlich interessieren, ohne jetzt wirklich in 1018 Seiten einzusteigen, welche Änderungen haben dazu beigetragen, vielleicht exemplarisch, dass das Buch jetzt nochmal erheblich umfangreicher geworden ist? Und was ist aus Ihrer Perspektive besonders relevant, wenn es um die Europäische Menschenrechtskonvention geht, in den letzten halben Jahrzehnt, sagen wir mal, was findet sich da nieder? Sie haben die Einleitung geschrieben, ich habe sie auch durchgelesen, aber Sie, bestimmt können Sie das auch sagen, was aus Ihrer Perspektive für die 5. Auflage besonders relevant war.
Ja, also mir ging es übrigens genauso. Ich wusste das mit dem Dünndruck auch nicht. Also als ich meine Belegexemplare zurückgeschickt bekommen habe, ich dachte, wieso, wir haben doch viel mehr Seiten, warum ist das denn dünner? Und das geht tatsächlich mit Dünndruck. Aber wir schreiben ja auch mit 21 Autoren. Ich bin übrigens auch einer der Autoren. Ich kommentiere das Eigentumsrecht dort und bin eben auch Mitherausgeber. Ja, und wir tragen halt immer so zusammen, was ich so, wir bilden immer so etwa 5 Jahre ab. By the way, da merkt man eben auch, was der EMR für ein fleißiges Gericht ist. Der trifft immer so zwischen 800 und 1000 begründete Entscheidungen pro Jahr. Wenn wir uns also 5 Jahre angucken, dann gucken wir uns über 4000 Entscheidungen an, die wir irgendwie natürlich verarbeiten und da nicht alle reinbringen. Deswegen ist Ihre Frage, wenn man es wirklich auf die Seiten runterbricht, sogar technisch schwer zu beantworten. Ich wüsste noch nicht mal, ob ein einzelnes Thema es wirklich war, was den Kommentar dicker gemacht hat. Es ist natürlich einfach so, dass das Case Law des EGMR sich allgemein erweitert und wir immer zu jedem, jeder Artikel wird umfangreicher, jeder einzelne Artikel wird umfangreicher, weil es immer ausdifferenzierter wird, weil, und das vielleicht, ich will das vielleicht eher ein bisschen abstrakt, weil es so interessant ist, beantworten, auch die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein Living Instrument. Seit den 50er Jahren gibt es sie, aber seitdem hat sich die Welt verändert. Und trotzdem muss die Europäische Menschenrechtskonvention nicht wieder neu geschrieben werden, sondern das macht der EGMR. Er entwickelt sie weiter als Living Instrument. Und ich will vielleicht ein kleines Beispiel bieten, um einfach mal zu sehen, wo so die Zukunft auch hindeutet und was Themen sind, die da drin sind. Biometrische Fernidentifizierung zum Beispiel. Neues Thema. Wir haben gerade eine interessante Entscheidung des EGMR, Glukin gegen Russland, auf dem Tisch, wo man einen Demonstranten, der mit so einer Pappfigur in der Metro rumgefahren ist, die einen berühmten Oppositionellen in Russland darstellt, den hat man halt über Social Media, ist das übertragen worden, dann hat man den mit biometrischer Fernidentifizierung identifiziert und hat ihn dann später bei einer weiteren Fahrt erwischt und hat ihn dann verfolgt und so ein Ordnungsstrafverfahren gegen ihn eingeleitet deswegen. Und da geht es jetzt um die große Frage, die aktuell ein großes europäisches Gesetzgebungsvorhaben zum Beispiel beschäftigt, den AI Act, von dem Sie auch sicherlich alle schon gehört haben. Und die Frage, ist das zulässig, was der AI Act im Moment noch erlaubt? Der hat nämlich ein Verbot biometrischer Fernidentifizierungssysteme, das aber inzwischen einen Ausnahmekatalog hat, der mehrere DIN A4 Seiten hat, also dass es eigentlich kein Verbot mehr gibt. Während der EGMR in dieser Entscheidung sehr deutlich gemacht hat, dass solche Systeme massiv in Persönlichkeitsrechte eingreifen, weil sie ja anlasslos überwachen. Und anlasslose Überwachung von persönlichen Daten, Bildern und sowas ist natürlich menschenrechtlich hochproblematisch. Das sind so die Herausforderungen der Zukunft, die wir haben. Solche Themen führen natürlich dazu, dass der Kommentar größer wird. Vieles im Familienrecht passiert in Deutschland, in anderen Staaten. Häufig geht es um nicht eheliche Väter. Auch da hatten wir, das ist allerdings schon eine ältere Entscheidung, eine wichtige Grundsatzentscheidung in Deutschland, Zauneger gegen Deutschland, die Ungleichbehandlung von ehelichen und nicht-ehelichen Vätern im Sorgerecht adressiert hatte. Da konnten ja die ehelichen Väter hatten immer ein Sorgerecht, die nicht-ehelichen nur mit Zustimmung der Ehefrau. Das fand der EGMR eine Diskriminierung nicht-ehelicher Väter. Also auch familienrechtliche Themen entwickeln sich, sind auch stark ein großer Anteil davon. Was jetzt natürlich im Kommen ist, ist das gesamte Umwelt- und Klimaschutzrecht. Die Entscheidung Schweizer Klimaseniorin gegen Schweiz konnten wir natürlich leider noch nicht drin haben, aber die wird in der nächsten Auflage drin sein. Also die EMRK als ein Umweltschutzstandard gibt es schon länger, Lärmschutzklagen. Also ich selbst habe 2 gegen den BER anhängige Klage in meiner eigenen Kanzlei, die jetzt demnächst wohl entschieden werden. Also Umweltthemen, also es ist eine breite Thematik, aber staatliche Überwachung ist auch ein wichtiges Thema.
Vielleicht eine Ergänzung, der Deutsche Anwaltstag wird sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig auch um KI drehen. Ich denke mir, dass...
Er hat sich schon gedreht.
Ist schon?
Ja. Okay. Wir waren schon in Bielefeld.
Ah ja, okay. Das war aber vor kurzem.
Ja, genau.
Genau. Und vielleicht die zweite Nachfrage. Sie haben die Rechte unverheirateter Väter angesprochen. Wieso ist das nicht auf nationaler Ebene so durch die Instanzen gegangen, dass auch die Rechte unverheirateter Väter den Rechten verheirateter Väter bezüglich Sorgerecht angepasst werden konnten? Warum musste das überhaupt auf diese europäische Gerichtshofsebene?
Das ist eine sehr komplexe Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil man darf jetzt auch nicht ungerecht werden. Ich fand die Entscheidung Zauneger gegen Deutschland schon auch eine starke Entscheidung des EGMR. Ich habe sie erwähnt. Ne? Auf den ersten Blick kann man das ja sehen. Ein ehelicher Vater hat immer das Sorgerecht und der Nicht-Eheliche hat es eben nicht. Und wenn die Mutter sagt, sollst du auch nicht haben, dann kriegt er es auch nicht. Zauneger war so ein Fall, da hat der Vater sogar die ersten Jahre das Kind alleine betreut und dann wollte er halt eben ein Mitsorgerecht haben zumindest. Die Mutter hat ihm das nicht zugesprochen. Es gab in Deutschland nach dem bestehenden Recht keine Möglichkeit für ihn, da auch noch Rechtsschutz dagegen zu bekommen. Und da fragt man sich, wenn man da so drauf guckt, doch, warum haben das die Fachinstanzen nicht geregelt? Na, die Fachinstanzen konnten es nicht regeln, weil das eine Vorschrift im BGB war, die das so vorgeschrieben hat. Das Bundesverfassungsgericht hätte es vielleicht regeln können. Jetzt will ich hier aber gerade an der Stelle keine Bundesverfassungsgerichtsschelte betreiben, denn Karlsruhe hat schon auch nachdenklich entschieden über dieses Thema. Und es ist auch nicht so, dass nicht auch im Bundesjustizministerium schon darüber nachgedacht wurde. Nur, da würde ich mal sagen, der EGMR hat dann manchmal so einen Effekt eines Aromabeschleunigers. Ja? Da wird dann der Staat verurteilt. Der Staat ist dann nach Artikel 1 Europäische Menschenrechtskonvention verpflichtet, einen konventionsfreundlichen Zustand wiederherzustellen, beziehungsweise im Einzelfall sogar in inter partes, also zwischen den Parteien bestehende Bindungswirkung, Artikel 46 EMRK, muss also was machen. Sodass manche Dinge, die vielleicht auch so gekommen wären, ich meine, das Thema wäre auch so gekommen, aber langsamer, eben kommen. Warum kommen die dann jetzt und warum braucht man Europa? In dem Fall war es natürlich so, das deutsche Familienrechtssystem ist sehr anders als zum Beispiel die Familienrechtssysteme der osteuropäischen Staaten, die einen ganz anderen Blick auf die Familie und auch zum Beispiel auf die Ehe haben. Ja? Und die so eine Ungleichbehandlung schon lange nicht haben. Da kann der EGMR dann Rechtsvergleichungen machen und sagen, was ist eigentlich im Europarat so geregelt? Und stellt fest, oh, so eine Regelung wie in Deutschland ist eigentlich eher selten, gibt es eigentlich kaum. Und produziert dann so eine Rechtsangleichung, die vielleicht auch irgendwann mal gekommen wäre, aber die jetzt eben schneller gekommen ist. So würde ich, glaube ich, antworten wollen an der Stelle.
Vielen Dank, das ist extrem spannend, vor allem das letzte Statement der Rechtsvergleiche. Ist das eine übliche Praxis sozusagen, dass man das europäische Recht der 46 Mitgliedstaaten, dass man diese unterschiedlichen Rechtspraktiken nebeneinander stellt und dann, sagen wir mal, das beste Modell zur Grundlage eventuell von Änderungen in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung auf europäischer Ebene macht, die dann auch für Deutschland relevant wird? Oder ist das nicht so üblich, wie Sie es jetzt geschildert haben an dem Fall?
In der Frage liegt schon genau das drin. Es ist ein Ja und es ist ein Nein. Also es gibt solche Fälle und es gibt solche Fälle. Auf der einen Seite muss man mal sagen, die Rechtsprechung des EGMR ist geprägt durch das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Der EGMR will ein subsidiäres Gericht bleiben. Er will den Rechtsschutz den nationalen Staaten überlassen. Deswegen ist auch die wichtigste Funktion, was ich immer wieder betonen muss, der EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, gilt in Deutschland auf dem Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Sie gilt wie das BGB, wie das Strafgesetzbuch, wie das Familiengesetzbuch im gleichen Rang. Das heißt, vor allem muss sie vom deutschen Richter beachtet werden. Nur wenn das nicht klappt durch alle Instanzen, dann will der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte drankommen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann sieht man auch, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Staaten einen weiten Beurteilungsspielraum überlässt, wie sie die Verpflichtung aus der Europäischen Menschenrechtskonvention umsetzen. Das heißt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte möchte eigentlich den nationalen Parlamenten nicht vorschreiben, was sie regeln. Ja, das sind ja auch demokratische Staaten. Das ist ja auch ein freier Abgeordneter, der sitzt, der seinem Gewissen verpflichtet ist. Ja. Und das ist schon das Prinzip, an das sich der EMRK erhalten will. Und das will er jetzt noch mehr. Jetzt ist das 15. Zusatzprotokoll zur EMRK ratifiziert worden. Das hat dieses Subsidiaritätsprinzip noch verstärkt und gesagt, es ist vor allem Aufgabe der Staaten und der staatlichen Gerichte. Deswegen ist Rechtsvergleichung eben auch kein Standardinstrument, sondern der Gerichtshof ist tolerant. Und sagte zum Beispiel im Fall Zorniger, naja gut, wenn ihr die Ehe besonders verfassungsrechtlich schützen wollt in eurem Grundgesetz, könnt ihr das machen, da mischen wir uns nicht ein, das ist in Ordnung. Aber die Ungleichbehandlung von ehelichen und nicht ehelichen Vätern hat halt nichts mit Ehe oder Nicht-Ehe zu tun, sie hat was mit dem Verhältnis zu Eltern, zu Kind zu tun und nicht mit dem Verhältnis der Eheleute untereinander. So gesehen möchte ich das nicht so verstanden werden, als ob der EGMR jetzt einheitliche Gesetze in allen Staaten schaffen würde oder auch nur wollte. Aber wenn Fragen offen sind, wenn die Frage offen ist, also jetzt gerade im Familienrecht, nehmen wir mal Zorniger, wie ist denn das Verhältnis Abwägung Kinderrechte, das Kindeswohl als wichtigstes Abwägungskriterien zu den Elternrechten, dann sucht er sich manchmal Orientierungshilfe und dafür macht er Rechtsvergleichung und das ist natürlich was Tolles, weil wenn wir als Anwälte Rechtsvergleichung machen wollen, das können wir meistens gar nicht, weil es viel zu teuer wird. Wir müssen ja in jedem Staat jemand haben, der die Sprache spricht, der das Recht kennt und der ihnen dann sagt, wenn eine bestimmte Rechtsfrage beantwortet. Der EGMR hat aus allen Vertragsstaaten des Europarats Juristen da sitzen. Die können im Prinzip eine Rundmail schreiben und sagen, sag mal, wie ist denn eigentlich bei euch in Georgien diese Rechtsfrage geregelt? Und haben hier ruckzuck eine Antwort. Und deswegen benutzen sie dieses Instrument schon immer mal wieder.
Wir haben jetzt gerade die Europawahlen hinter uns und auch der DRV hat Empfehlungen zur Europawahl 2024 veröffentlicht, wie viele andere Organisationen. Was ist aus Ihrer Perspektive mit Blick auf die neue Legislatur aus Sicht des DRV besonders relevant?
Ja, es ist natürlich eine wide range. Jetzt fragen Sie natürlich auch nicht nur den Vizepräsidenten des DRV, sondern ausgerechnet auch noch den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses, der sich natürlich für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte besonders einsetzt, was aber auch der ganze Verband natürlich tut. Und klar höre ich gelegentlich politische Statements, bei denen ich rechtsstaatliche Sorgen bekomme. Ja, das muss man einfach so sagen. Ich habe sie auch neulich bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag von einem Abgeordneten dort gehört. Und die Dinge, die ich dort gehört habe, haben mir als Menschenrechtsanwalt nicht gefallen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich möchte es auch an dieser Stelle hier deutlich sagen. Und deswegen muss man natürlich wirklich gucken, wie kann Rechtsstaatlichkeit erhalten werden? Wie kann sie konserviert werden? Dafür brauchen wir ein starkes Bundesverfassungsgericht. Und deswegen haben wir uns als DRV sehr intensiv auch in die Diskussion um die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Also wie kann man das Bundesverfassungsgericht schützen? Wie kann man über das Instrument der Richterwahl dafür Sorge tragen, dass wir weiterhin ein starkes Bundesverfassungsgericht bekommen, was auf die Einhaltung des Grundgesetzes achtet. Da haben wir natürlich nach Polen rüber geschaut. Da kann man auch nach Ungarn rüber schauen. Da haben wir gesehen, wie schnell dort Rechtsstaat erodieren konnte und wie schnell plötzlich auch über das Instrument der Richterwahl staatlicher Einfluss in Rechtsprechung auch des höchsten Gerichts stattfinden konnte. Wir erleben jetzt, wie schwer das ist, diese Dinge wieder zurückzudrehen, trotz einer Änderung der politischen Situation in Polen. Und damit solche Dinge gar nicht erst passieren, setzen wir uns zum Beispiel sehr stark dafür ein, dass Instrumentarien durch eine Grundgesetzänderung geschaffen werden, die auch unser Bundesverfassungsgericht und auch dann die Landesverfassungsgerichte absichern.
Vielleicht eine detailliertere Frage zum Thema Menschenrechtsraum in Europa. Wir diskutieren jetzt auf der politischen Ebene und auch auf der menschenrechtlichen Ebene sehr, sehr intensiv über das Thema Asyl, Migration. Und ich habe gesehen, dass es vom DRV auch Initiativstellungnahmen gibt zum Thema sichere Herkunftsländer beispielsweise. Im Vorgespräch haben Sie mir schon gesagt, dass gerade Afghanistan, die Situation auch der Kolleginnen und Kollegen in Afghanistan, jetzt auch für den DRV ganz, ganz wichtig ist. Und auch Deutschland ist ja bei dem Thema Asylsuchender aus Afghanistan ein sehr beliebtes Land, ist, glaube ich, nach Syrien die zweitstärkste Gruppe von Asylsuchenden, die aus Afghanistan kommen. Was macht der DRV in dieser Hinsicht? Was ist aus Ihrer Perspektive, aber auch auf der europäischen Ebene, gerade wenn es um die Europäische Menschenrechtskonvention und den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof geht, was ist für die Weiterentwicklung auch des Schutzes von schutzbedürftigen Menschen, die aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen müssen und in europäische Länder zu kommen wie Deutschland. Was ist da wichtig?
Ja, ich will, damit wir auch nicht immer nur so im Rechtsraum bleiben, weil wir bei Asyl sagen, ich finde immer, also natürlich höre ich häufig Stimmen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und ich habe oft das Gefühl, es wird wie so ein abstraktes Thema behandelt. Und es wird oft nicht gesehen, was da für Geschichten dahinter stehen. Dass da Menschen sind, die in einer schlimmsten Lage um ihr Leben kämpfen mussten und einfach nur fliehen mussten und nicht anders konnten. Deswegen will ich auch dazu erzählen, wie ich auch als Menschenrechtsausschussvorsitzender zu dem Thema Afghanistan-Flüchtlinge kam. Das war ganz einfach so, dass wir Hilferufe bekommen haben vom Vorstand der afghanischen Anwaltskammer als Anwaltsorganisation. Die saßen dort in Verstecken. Es war ganz klar, dass die Taliban nach ihrem Machtantritt diejenigen suchen würden und auch auf Todeslisten gestellt haben, die sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzten, weil das war eben genau nicht das, was die Taliban etablieren wollten. Also Rechtsanwälte waren ein großes Target, waren ein großes Ziel. Und ich habe selber mit dem damaligen Präsidenten der afghanischen Anwaltskammer, Herrn Qarizada, mit Handy-Videophonie Details ausgetauscht, wie wir den da rauskriegen würden. Und die mussten ihre Verstecke wechseln und die haben um ihr Leben fürchten müssen. Der gesamte Vorstand der Kammer und viele, viele weibliche Verteidigerinnen dort. Und das müssen die heute noch. Das ist deren Situation. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass soweit wir das irgendwie können, wir solchen Menschen Schutz bieten müssen, dass wir solche Menschen aufnehmen müssen. Und wenn wir die nicht aufnehmen, kommen die teilweise schon gar nicht raus aus dem Land. Das war so ein bisschen mein privater Einstieg in das. Ich bin froh, dass Qarizada jetzt durch die Pariser Kammer im Übrigen mit der französischen Regierung gerettet werden konnte. Inzwischen gibt es eine Kammer im Exil, die sitzt in Brüssel im CCBE-Büro. Und da sitzt Qarizada jetzt wieder. Aber es sind noch viele Kollegen dort gefährdet. Also uns geht es vor allem darum, zu gucken, wie kann man das tun, was man gerade in Afghanistan tun kann. Man kann das Regime nicht ändern. Also kann man nur Menschen, die das Regime mit dem Tode bedroht, retten. Und das ist das, was wir versuchen. Deswegen haben wir uns sehr stark für das Bundesaufnahmeprogramm eingesetzt, was es ja auch gegeben hat, was allerdings schleppend läuft. Wir sind als DAV sogenannte Trusted Organization, also eine vertrauensvolle Organisation. Das heißt, wir können den zuständigen Ministerien hier Daten geben über gefährdete Personen in Afghanistan. Das tun wir übrigens mit dieser afghanischen Kammer im Exil zusammen, die uns diese Informationen geben, können über ein bestimmtes Online-System diese Daten eingeben und die werden dann benutzt, um über die Aufnahme zu entscheiden und nicht zu entscheiden. Wir hören mit Trauer, dass dieses Programm vielleicht in der nächsten Legislaturperiode beendet werden soll. Wir wären sehr dafür, dass es fortgeführt werden soll. Das ist sehr wichtig. Das ist eine der Aufgaben, mit denen sich auch der Menschenrechtsausschuss DRV beschäftigt. Bis hin dazu, dass da jemand sitzt und konkret Daten über Daten in diese Zugangsplattform eingibt, um dort Kolleginnen und Kollegen zu retten.
Vielen Dank. Ein anderes aktuelles Thema, was die Medien jetzt in den letzten Wochen auch stark beherrscht hat, ist das deutsche Lieferkettengesetz, was auch von der Unionsfraktion aufgrund des bald schon in Kraft tretenden europäischen Lieferkettengesetzes eingefroren oder abgeschafft werden sollte, auch um die deutschen Unternehmen nicht mit unnötiger Bürokratie zu belasten, die natürlich die Anpassung an das deutsche Lieferkettengesetz erfordert. Und dann habe ich gesehen bei der Vorbereitung auf das Gespräch, dass Sie schon als DAV im April 2021 eine Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten verabschiedet haben. 38-seitige Stellungnahme, wirklich sehr, sehr detailliert. Und ich habe gedacht, das ist, als ich das durchgelesen habe, das ist ja wirklich auch von der Begründung sehr, sehr nah an dem, was die Unionsfraktion aktuell in die politische Debatte in den Bundestag eingebracht hat letzte Woche, was von der Ampel aber abgelehnt wurde, dass sehr, sehr viel unnötiger bürokratischer Ballast sozusagen erzeugt wird für die Wirtschaft, aber auch für die Anwälte, die die Wirtschaft vertreten bei diesen sehr sensiblen Themen wie Haftung, Risiken und so weiter. Und so fort. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass es noch ein zweites Statement gibt zum europäischen Lieferkettengesetz. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auf deutscher und europäischer Ebene jetzt zuständig für die Umsetzung solcher Geschichten, was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll? Das ist auch eine politische Einschätzung. Sollte jetzt das deutsche, wie es jetzt auch von Ampel natürlich weiter gestützt wird, sollte das deutsche jetzt weiterlaufen, bis dann das europäische tatsächlich in Kraft tritt? Oder würden Sie sagen, nein, das ist tatsächlich so ein unnötiger Aufwand. Auch die 38 Seiten Stellungnahme von 2021 sind in dieser Hinsicht immer noch aktuell. Oder würden Sie sagen, nein, okay, jetzt haben wir das schon etabliert, das deutsche Lieferkettengesetz, und das sollte sozusagen dann übergangslos mit den ganzen Problemen, die daran hängen, sollte das dann bis zur Einführung des europäischen Lieferkettengesetzes auch in Kraft bleiben? Was ist Ihre persönliche Einschätzung?
Sie kommen ja immer mit schwierigen Fragen. Entschuldigung. Also nein, das ist ja sehr legitim und sehr fair. Also also dazu vielleicht auch nochmal so ein bisschen Insight in die Arbeit des DRV. Man muss auch sagen, es haben drei Ausschüsse an dieser Stellungnahme mitgewirkt. Der Ausschuss CSR, also Corporate Social Responsibility, der Ausschuss Handelsrecht und der Ausschuss Menschenrechte, deren Vorsitzender ich bin. Und jetzt einfach mal ganz praktisch müsste ich natürlich vorstellen, was passiert denn, wenn ein Handelsrechtler, ein CSR-Spezialist und ein Menschenrechtler auf so ein Gesetz wie das Sorgfaltspflichtengesetz stoßen. Die haben natürlich auch verschiedene Brillen auf. Und deswegen möchte ich natürlich auch erstmal meine Menschenrechtsbrille auspacken. Das ist nun mal mein Steckenpferd und ein Thema, für das ich sehr stehe und das ich sehr liebe. Natürlich aus menschenrechtlicher Perspektive möchte ich erstmal, das ist mir wichtig, sagen, finde ich so etwas wie ein Sorgfaltspflichtengesetz eine wichtige und richtige Geschichte. Denn was tun wir? Wir stellen heutzutage eben fest, dass sowohl Umweltrechtsverletzungen als auch Menschenrechtsverletzungen und sei es auch nur Verletzungen von Arbeitsrecht, Arbeitsschutzmaßnahmen, Arbeitszeiten, Verbot von Kinderarbeit, gesundheitsgefährdende Stoffe in der Arbeit und sowas, dass das und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Staaten einfach exportiert wird. Wir exportieren Menschenrechtsverletzungen, wir exportieren Umweltverletzungen, indem wir große Unternehmen haben, die hier in Deutschland die Standards einhalten, die aber eben Zulieferer haben, die in anderen Ländern Kinderarbeit haben, Menschenrechtsverletzungen haben, Umweltstandards verletzen, gesundheitsbeeinträchtigende Stoffe verwenden. Und das ist ja die Idee des Sorgfaltspflichtengesetzes, dass das endet, dass es eine Verantwortung auch der deutschen Unternehmen gibt für das, was entlang ihrer Lieferkette geschieht. Das finde ich als solches erstmal gut. Das muss man als solches gar nicht gut finden. Da gibt es andere, die finden das vielleicht nicht gut. Wir als DRV haben uns aber dafür insgesamt und auch dazu wirklich zusammengerauft, zu sagen, wir finden das erstmal gut und richtig und wichtig, dass das gemacht wird. Und dann ist die andere Frage, wie wird es gemacht? Wie wird es technisch gemacht? Und das ist, glaube ich, eine der Qualitäten dieses Ausschusswesens der DRV. Wir haben zu allen Bereichen Spezialisten und deswegen bin ich auch sehr froh über diese drei Ausschüsse, die ja mitgewirkt haben, wo mir dann die Handelsrechtler sagen, ja, guck mal, aber was passiert denn mit dem Unternehmen, wenn es die und die Verpflichtung hat? Und wie soll es denn überhaupt das und das kontrollieren? Und welche Konsequenzen hat das bis zur Konsequenz, dass sie dann erhebliche Sanktionen haben, wenn sie sich dann nicht dran halten? Oder dass sie möglicherweise sogar einen Zulieferer, auf dessen Verhältnisse sie keinen Einfluss nehmen können, einfach aus der Lieferkette rausschmeißen müssen. Und sowas, so. Und in dieser praktischen Umsetzung, das haben Sie in der Stellungnahme gelesen, da gibt es halt viele Haken und Ösen, wo wir eben auch gesagt haben, Mensch, so und so geht es vielleicht dann doch nicht und muss anders gehen. Jetzt zu Ihrer Frage, wie ist es denn mit diesem Gesetz, solange es die europäische Regelung gibt? Ich habe selbst, und das habe ich jetzt als Menschenrechtler gesagt, damals in dieser Gruppe der Diskutanten, den Gedanken eingebracht, das ist natürlich schon ein Problem, dass wir und die Franzosen, die das Loi de Vigilance haben, also vor uns so eine Art Lieferkettengesetz, aber schwächer, als einzige europäische Staaten so eine Regelung haben, die natürlich eine erhebliche Belastung für die deutsche Wirtschaft, aber das kostet einfach Geld, ganz simpel. Und deswegen ist natürlich die Frage, wenn nur zwei europäische Staaten sowas haben und andere nicht, treibt man nicht Unternehmen in die Flucht? Hat man nicht eine Wettbewerbsverzerrung? Und das finde ich ein absolut legitimes Argument. Darüber muss man immer nachdenken, ob das dann dazu führt, dass man jetzt wirklich das Gesetz suspendiert, wo man jetzt angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Das hat natürlich auch so einen gewissen Schuleffekt. Die Unternehmen sind jetzt daran angekommen, wir haben jetzt was zu tun, wir haben eine Aufgabe, die fangen an zu denken. Ja. Will man die jetzt wirklich wegnehmen, dann kommt sie nämlich wieder auf europäische Ebene, zwar anders, weiß ich nicht. Ich will die Frage offen lassen an der Stelle und da auch gar nicht politisch Partei ergreifen für die eine oder andere Lösung. Es ist ein schwieriges Thema. Wichtig ist, wir werden uns damit beschäftigen müssen. Es sind wichtige Ziele, die mit diesem Gesetz verfolgt werden. Wir müssen aber verdammt aufpassen, dass wir den Unternehmen nicht unzumutbare Verpflichtungen auferlegen. Das kann natürlich auch die Anwaltschaft betreffen, das haben wir in der Stellungnahme geschrieben. Da muss noch viel nachgedacht werden, die europäische Regelung steht noch nicht, deswegen haben wir auch zu der europäischen Regelung so einiges zu sagen gehabt. Ja, ich bin mal gespannt und natürlich muss das Ziel sein, dass wir europaweit einheitliche Regelungen bekommen, sonst kriegen wir eine Wettbewerbsverzerrung in Europa.
Vielen Dank. Sie haben schon einige Punkte angesprochen, allgemein auch über die Europäische Menschenrechtskonvention gesprochen, die für alle 46 Europaratsmitglieder gilt und auch für alle Mitglieder der Europäischen Union. Also kein Beitritt in die Europäische Union ohne die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist ja auch schon ein Erfolgsmodell, wie Sie das selbst auch gesagt haben. Wir sprechen heute trotzdem noch mit sehr schwierigen Ländern über die Erweiterung. Aktuell wird die Ukraine sozusagen aufgenommen in den Kreis der Kandidaten. Wir haben die Westbalkanstaaten. Welche Bedeutung hat die Europäische Menschenrechtskonvention in dieser Erweiterungsdebatte? Ist das eine Geschichte, die den Staaten, den Beitrittskandidaten hilft, auch ganz konkrete Erfahrungen, die jetzt in 75 Jahren mit der Europäischen Menschenrechtskonvention gemacht wurden, sich da menschenrechtlich und in rechtsstaatlicher Hinsicht auf den richtigen Weg zu begeben? Oder wie würden Sie das Thema EU-Erweiterung und Europäische Menschenrechtskonvention, wie würden Sie das, welchen Zusammenhang würden Sie das betrachten wollen?
Ja, es ist natürlich so, dass ich es für sehr nachvollziehbar halte, dass wenn man über EU-Erweiterung nachdenkt, dass man möchte, dass der Erweiterungskandidat auch menschenrechtliche Mindeststandards einhält. Ist ja auch nicht nur eine Verpflichtung aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist ja auch eine Verpflichtung aus der Europäischen Grundrechtecharta, die ja auch gilt und die ziemlich vergleichbare Maßstäbe wie die Europäische Menschenrechtskonvention anlegt. Das heißt, wer im EU-Europa mitspielen will, der muss auch europäische Menschenrechtsstandards achten. Ich finde es trotzdem sehr gut, dass man nicht einfach sagt, gut, das haben wir ja auch schon alles in der Grundrechtecharta, warum brauchen wir da die Konvention? Ich finde es deswegen gut, weil wir den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben, der eine Individualbeschwerde ermöglicht. Das heißt, jeder Bürger in Aserbaidschan, weil sie jetzt das Land genannt haben, in dem es tatsächlich immer wieder starke Verletzungen der EMRK gibt, kann, weil Aserbaidschan ist ja Vertragsstaat des Europarats bereits, kann eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen. Und wenn der feststellt, dass die Konvention verletzt wird, gibt es zumindest eine Chance, dass der aserbaidschanische Staat vielleicht in diesem Punkt was macht. Es gibt jedenfalls einen dauerhaften Appellcharakter. Jedes einzelne Urteil des EGMR gibt Anlass, dem Staat darüber nachzudenken, denn er muss ja im Zweifel auch einen Schadensersatz zahlen. Gut, gibt auch einige Staaten, die dann den Schadensersatz mal nicht zahlen. Aber wenn sie das nicht hätten, dann würde die menschenrechtliche Entwicklung in diesem Staat sicherlich nicht schneller gehen. Also ich glaube, das ist ein Instrument, was wirklich eine menschenrechtliche Entwicklung, selbst in Staaten wie Aserbaidschan, ich habe selbst dort höchste Richter in Baku mal ausgebildet zur EMRK, festgestellt, mit welchem Stolz die ihre eigenen Werte vertreten und mit welcher Skepsis sie auf die Rechtsprechung des EGMR gucken. Das sind schon Challenges, aber ich finde es gut und wichtig und ich habe jetzt auch über eine Diskussion gehört, ob man Staaten wie Aserbaidschan aus der EMRK ausschließen sollte. Ich wäre dagegen, ich sage das ganz deutlich. Der Ausschluss eines Staates bedeutet auch immer, dass die Bürger keine Beschwerde mehr beim EGMR einreichen können. Und dass man diesen ständigen Impuls, diese, und wenn es auch nur Nadelstiche sind, der Rechtsprechung des EGMR, hier weichst du von der EMRK ab, dass man die eben nicht mehr hat. Wir hatten eine analoge Diskussion übrigens auch, weil wir überlegt haben, ob wir die aserbaidschanische Anwaltskammer in den CCBE aufnehmen. Da haben wir auch Aufnahmekriterien. Dazu gehört die Unabhängigkeit vom Staat. Wir haben uns 2,5 Jahre lang Mühe gegeben, herauszufinden, ob die wirklich hinreichend unabhängig vom Staat sind. Und natürlich sind die nicht ähnlich wie der Deutsche Anwaltsverein oder die Bundesrechtsanwaltskammer. Aber am Schluss waren wir überzeugt, es gibt zumindest so viel rechtsstaatliche Kräfte in dieser Kammer, dass wir sagen, die unterstützen wir bei ihrer Entwicklung, wenn wir sie mit reinnehmen. Ja, sie sind nur Observer-Member, sie haben keine Stimmrechte, sie können nicht viel kaputt machen. Und diese Überlegung lässt sich aber, glaube ich, auch übertragen. Also ich habe sogar neulich mal eine Stimme einer früheren Richterin beim EGMR gehört, die öffentlich ausgesprochen hat, in Russland ist die Lage auch nicht besser geworden, seit Russland nicht mehr im Europarat ist. Ja, natürlich hat Russland viele Urteile des EGMR nicht beachtet, aber einige eben doch. Ja, für den Bürger, für den individuellen Bürger jetzt nicht mehr eine Verletzung der EMRK beim EGMR anklagen zu können, ist ein Nachteil. Ich will jetzt gar nicht gegen Rauswurf aus dem Europarat Russlands reden, aber der hat Effekte. Also ich bin sehr dafür, dass man wirklich versucht, begleitend durch EMRK und Rechtsprechung des EGMR, den EU-Beitrittskandidaten, sich genau anzugucken, wie sie sich da menschenrechtlich verhalten. Und man gibt ihnen da, glaube ich, Wichtiges an der Hand, wenn man sie an die EMRK bindet.
In Ihrem Handkommentar gehen Sie an verschiedenen Stellen auch auf die Türkei ein. Die Türkei ist exemplarisch dafür, eine ganz hohe Anzahl an Anträgen zu haben und gleichzeitig eine hohe Anzahl an Urteilen nicht zu berücksichtigen in der nationalen Rechtsprechung. Und auch in der Türkei oder über die Türkei hat man diskutiert, ob die Mitgliedschaft im Europarat nicht ausgesetzt werden sollte. Wie würden Sie das in so einem Fall, wo es auch um ganz schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen geht, wie würden Sie das, die Türkei war ja von Anfang an dabei, wie würden Sie das beurteilen? Ist die Türkei ein Beispiel eher dafür, dass die Europäische Menschenrechtskonvention und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einfach an Grenzen stoßen kann in seiner Wirksamkeit, auch mit der vereinten Kraft aller Europaratsmitglieder nicht überwunden werden können?
Also die Türkei ist eine der fünf sogenannten High-Count-Countries. Also das sind die fünf Staaten mit den meisten Verurteilungen, zu denen übrigens auch Russland und die Ukraine gehört. Und damit ist die Türkei natürlich ein absoluter Problemfall. Es gibt wahnsinnig viele Beschwerden aus der Türkei. Der EGMR hat wahnsinnig viel mit türkischen Fällen zu tun. Er hat irrsinnig viele Urteile gefällt. Er war sehr streng trotzdem auch mit dem Subsidiaritätsprinzip. Wartet also immer noch ab, bis die türkischen Gerichte sich mit dem Fall endgültig bis in die letzte Instanz einschließlich des Verfassungsgerichts beschäftigt haben und nimmt sich erst dann den Fällen an, respektiert insoweit auch noch Fortentwicklung in der türkischen Justiz. Und es gibt natürlich Urteile des EGMR, die in der Türkei nicht umgesetzt werden, wie es die natürlich auch in großer Zahl in Russland gab und wie es sie auch in anderen Staaten gibt, auch immer mal wieder in Aserbaidschan gab. Ich bin trotzdem, ja, und wenn ich Ihre Frage beantworten soll, stößt der Gerichtshof an seine Grenzen? Natürlich. Natürlich. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann ja anders als das Bundesverfassungsgericht keine nationalen Gerichtsentscheidungen kassieren. Er hat keine Kassationsbefugnisse. Das Bundesverfassungsgericht kann ja alle Gerichtsentscheidungen aufheben, kann ja sogar Gesetze für nichtig erklären. Das kann der EGMR nicht. Die Verantwortung für den Vollzug der Urteile des EGMR liegt im Staat. Und wenn der halt nicht vollziehen will, gibt es nicht den europäischen Gerichtsvollzieher, den der EGMR einfach losschicken kann. Es gibt so ein Vollzugssystem im Ministerkomitee des Europarats. Das basiert aber vor allem auch auf politischem Druck und auch der ist eben endlich in seinen Auswirkungen. Ich meine aber am Ende des Tages trotzdem, für mich ist Ausschluss der Türkei aus dem Europarat wäre ein undenkbares Thema, denn auch da gilt das, was ich vorher gesagt habe. Solange der türkische Bürger wenigstens die Möglichkeit hat, wenn er schon einen Instanzenweg hat, wo er vielleicht in bestimmten Fällen kaum Hoffnung hat, noch beim EGMR Recht zu bekommen. Ob das Urteil nachher dann vollzogen wird oder nicht und er seinen Schadensersatz bezahlt wird oder nicht oder das Recht geändert wird oder nicht, sind natürlich wichtige Fragen. Aber wenn es diese Urteile gar nicht mehr gibt, wenn es kein Gericht mehr gibt, was feststellt, dass hier Unrecht ist und was ja auch demokratischen Kräften, die es in der Türkei gibt, sagt, hier lohnt es sich, politisch weiterzuarbeiten, weil hier hat ein europäisches Gericht festgestellt, was wir hier gerade als Staat machen, verstößt gegen die Konvention. Das hat ja auch Effekte in der nationalen Politik. Und zum Beispiel die türkische Anwaltskammer, die UTBA, hat bisher alle Versuche überstanden, die es gab, von Regierungsseite sie zu schwächen. Da hat man versucht, das Wahlsystem so zu ändern, dass die kleinen Kammern mehr Stimmen haben als die großen, weil die großen more European-minded sind, also europäischer orientiert sind und rechtsstaatlicher orientiert sind und regierungsfeindlicher. Trotzdem ist ein klarer Oppositioneller neuer Präsident der türkischen Anwaltskammer geworden. Und das ist eine starke Institution, die sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Und wenn Sie denen plötzlich die Europäische Menschenrechtskonvention wegnehmen und das Argument wegnehmen, die türkischen Gerichte verstoßen gegen die EMRK, der EGMR hat es gesagt, dann ziehen Sie denen irgendwie auch den Teppich unter den Füßen weg. Deswegen bin ich wirklich dafür, bei diesen Staaten zu bleiben. Das sind Problemkandidaten, man muss sich mit denen befassen. Man muss auch gucken, dass man dieses Ministerkomiteesystem vielleicht verbessert, dass man Vollzugsmechanismen verbessert. Wir überlegen gerade, gibt es vielleicht die Möglichkeit, Schadensersatzurteile als vollstreckungsfähige Titel im nationalen Recht anzusehen. Ne? Dann, wenn der Staat dann selber nicht zahlt, könnte ich dann vielleicht möglicherweise eingefrorenes Vermögen dieses Staates in einem anderen Staat verwenden, um solche Schulden zu begleichen. Der EGMR hat ja die Urteile gefällt mit Schadensersatzansprüchen. Das sind so Instrumente, ginge im Moment nach dem deutschen Recht nach meiner Auffassung nicht. Muss man vielleicht was ändern. Also das sind Themen, aber all das geht in die Luft, wenn Sie den Staat aus der EMRK ausschließen.
Was ich sehr spannend fand, als wir vor 8 Jahren in London die Brexit-Diskussion hatten, dass teilweise gesagt wurde, namentlich von Theresa May, die Briten sollten nicht aus der EU austreten, sondern aus der EMRK. Bestimmt haben Sie diese Debatte damals auch verfolgt. Wie haben Sie im Gespräch mit britischen Kollegen, was waren die Motive dahinter? Kann man das zusammenfassen?
Naja, also die britische Regierung hat ein paar sehr unbequeme Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kassiert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Frage der britischen Mentalität, der Gerichtsbarkeit. Das ist eben doch ein Staat, der hat so ein sehr eigenes Gerichtswesen mit einer sehr selbstbewussten Richterschaft. Die haben andere europäische Staaten auch. Sie haben ja, das darf man eben auch nicht vergessen, mit dem Human Rights Act ein ganz besonderes Instrument. Die haben ja keine geschriebene Verfassung in Großbritannien, sondern der Human Rights Act implementiert die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte unmittelbar ins nationale Recht. Deswegen sind, by the way, die britischen Menschenrechtsanwälte die besten, weil die das nämlich von vornherein immer kennen. Die großen Beschwerden gegen Russland und so, das sind meistens britische Menschenrechtsanwälte. Und die britischen Gerichte kennen eigentlich die Rechtsprechung des EGMR als tägliches Instrument viel mehr als die deutschen Gerichte das tun. Ja. Von daher würde ich sagen, da war halt viel Ärger über einige Urteile, wo der EGMR dann die britischen Gerichte in Grenzen gewiesen hat, gesagt, so geht's nicht, das sehen wir anders. Und der hat sich da ein bisschen Luft gemacht. In der britischen Anwaltschaft habe ich nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, sowas sollten wir tun, weil das ist deren tägliches, das ist wie wenn sie mir als Anwalt die Verfassung wegnehmen würden und ich nicht mehr damit argumentieren könnte. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht mehr ganz so heiß gegessen wird. Natürlich können Sie, wenn Sie die richtigen Leute fragen, sagen Sie immer noch, wir wollen raus aus dem Europarat. Aber es gibt ja auch ein paar nachdenkliche Stimmen jetzt inzwischen, insbesondere wenn man sieht, wie Brexit praktisch eingeschlagen ist dort. Also ich glaube, das will man sich mit dem Europarat nicht noch antun. Das ist so meine Einschätzung. Jetzt aber, klar, das war damals nicht zu übersehen. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Und ja, knirschen wird es da immer. Aber es knirschte ja auch mal zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EGMR. Das ist vielleicht auch ganz normal, wenn Sie als Richter überzeugt sind von Ihrer Auffassung und dann kommt plötzlich einer, der sitzt am Ende des Tages über Ihnen und sagt, nee, so nicht, aber anders. Sie müssten sich mal die Stimmen damals im Bundesverfassungsgericht angehört haben, als diese bekannte Entscheidung zum Presserecht in der Sache Caroline von Monaco ergangen ist, wo es dann darum ging, allgemeines Persönlichkeitsrecht eines Prominenten gegen Pressefreiheit. Und das Bundesverfassungsgericht und der EGMR hatten die Wertung genau andersrum gemacht. Da war der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts auch sehr unglücklich über den EGMR und das auch öffentlich gesagt. Also das ist vielleicht auch ein normaler Effekt, aber ich hoffe, diese Dinge sind jetzt ein bisschen mehr verpufft und ich glaube, ein bisschen mehr Nachdenklichkeit ist da auch eingetreten.
Wenn man sich mit Ihren Publikationen auseinandersetzt, dann stößt man sehr schnell darauf, dass für Sie ein Thema ganz besonders wichtig ist, das Thema der Individualbeschwerde. Seit 1998 gibt es die Individualbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und wenn ich Ihre Aussagen richtig verstehe, dann setzen Sie sich ganz besonders dafür ein, dass auch in der deutschen Anwaltschaft dieses Instrument noch stärker genutzt wird für die Mandanten. Was hat sich in dem letzten Vierteljahrhundert, seit es das Instrument gibt und das Verfahren gibt, was hat sich aus Ihrer Sicht schon zum Besseren verändert?
Ja, vielleicht noch eines kurz eingefügt. Es gab vorher auch Beschwerden, die zum EGMR geleitet wurden, muss man sagen. Das ging nur über das Ministerkomitee. Also meine erste Menschenrechtsbeschwerde habe ich 1997 tatsächlich eingereicht. Da musste man über das Ministerkomitee gehen. Das war dann ein etwas intransparentes Verfahren, wo man das so als Beschwerdeführeranwalt das Gefühl hat, da kungelt jetzt irgendwie der Staat mit dem Ministerkomitee, ob das Ding zum EGMR geht. Aber deswegen nur, es gibt deswegen natürlich auch ältere Rechtsprechung des EGMR schon als 1998 und eine andere Beschwerdeform schon auch vorher. Aber die Individualbeschwerde ist transparenter und effizienter. Seitdem hat der Gerichtshof eine Vielzahl von Urteilen gefällt, auch gegen Deutschland. Von daher ist es eine spannende Zeit, die ich eigentlich, wie gesagt, vom ersten Moment mit meiner ersten Beschwerde 97 bis heute begleitet habe. Ich muss sagen, das habe ich vorher schon mal eingangs gesagt, die wichtigste Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention ist die als nationales Recht. Ja, also wenn Sie sich die Erfolgsaussichten einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angucken mit so einer Zulassungsquote von um die 3%, dann ist allein das deswegen wahr. Ja? Also es ist wichtig, dass die nationalen Gerichte diese EMRK umsetzen. Dafür müssen Sie aber auch wissen, wie sie interpretiert wird. Und das liefert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, das finden Sie dann letztlich in diesem Kommentar hier auch, von dem Sie vorher gesprochen haben. Da wird eben aufgearbeitet, wie legt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die EMRK aus. Und da würde ich sagen, ist ganz viel passiert. Also insbesondere wenn Sie sich das Bundesverfassungsgericht angucken, das Bundesverfassungsgericht hat immer stärker Rechtsprechung des Europäischen Gerichts für Menschenrechte rezipiert. In diesen Urteilen zur Sicherungsverwahrung hat es eine umfangreiche Darlegung gemacht zur völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht verpflichtet sich selbst, die deutsche Verfassung und das deutsche Grundgesetz im Lichte der EMRK auszulegen und damit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Deswegen finden Sie in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch immer mehr Rechtsprechung des EGMR rezipiert. Und das hat in ganz vielen Bereichen auch, finde ich, zu sehr viel mehr Rechtsklarheit geführt. Wo ich noch nicht so zufrieden bin, sind vielleicht so zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Instanzgerichtsbarkeit. Kommen Sie mal einem Amtsrichter mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Solche Späße habe ich mir natürlich erlaubt immer wieder. Der schlackert dann mit den Ohren, sagt, weiß ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Das ist eben leider so. Die Ausbildung in dem Bereich ist nicht gut genug. Aber da muss sich auch die Anwaltschaft an die eigene Nase fassen. Das sage ich dann eben auch immer wieder. Deswegen versuche ich ja auch immer Anwälte auszubilden. Sagt, ja, wenn es der Richter nicht kann, dann musst du es halt machen. Und musst du dem die Rechtsprechung des EGMR nahebringen. Aber dass wir das jetzt können, weil es die Individualbeschwerde gibt, weil es deswegen sehr viel Case Law gibt, mit dem wir hier arbeiten können, das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste. Da haben wir tolle Instrumente, auch als Anwaltschaft für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu sorgen, auch bei den deutschen Gerichten, und das gilt in allen Staaten des Europarats.
Wir hatten jetzt im Bundestag auf Antrag der Unionsfraktion im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe vor kurzem eine öffentliche Anhörung zum Thema Durchsetzung von Menschenrechtskonventionen, wo Sie auch seitens DRV als Experte, Sachverständige eingeladen waren. Und auf der Homepage des Bundestages ist auch dokumentiert der Ablauf der Sitzung und Ihre Äußerungen werden auch wiedergegeben. Ich möchte es ganz kurz zitieren, weil das sehr komprimiert auch aufgeschrieben ist, was Sie in dem Kontext gesagt haben. Es sei enttäuschend, dass ein so hoher Anteil von Fällen, über die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu entscheiden habe, Fragen betreffe, zu denen es eine längst etablierte Rechtsprechung des Gerichtshofs gäbe, die aber von den innerstaatlichen Gerichten nicht berücksichtigt würde, das Erste. Und dazu weiter im Zitat, in dieser unzureichenden innerstaatlichen Umsetzung der Konvention durch die nationalen Gerichte auch in Fällen geklärter Rechtsprechungsvorgaben des Gerichtshofs sahen Sie den maßgeblichen Grund für die Überlastung des Gerichtshofs. Ein Problem, das sich auch durch weitere Reformen und Effizienzsteigerung des Gerichtshofes nicht werde beheben lassen. Zitat Ende. Und das Interessante ist, dass Sie in einem anderen Text geschrieben hatten, dass 1 Million Fälle anhängig sind. 30.000 Fälle wurden entschieden durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das klingt ja nach einer unglaublich großen Zahl. Wenn durch Reformen und Effizienzsteigerung sich die Überlastung des Gerichtshofs nicht aufheben lässt, durch was könnte denn dieser Überlastung, die Sie dargestellt haben, auch in der öffentlichen Anhörung, durch was könnte ihr denn entgegengetreten werden?
Also die Antwort erstmal vorweg, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte müssen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kennenlernen. Ich kenne die Hemmschwelle. Da sitzt der Anwalt mit seinem vollen Schreibtisch und er soll sich jetzt durch EGMR-Rechtsprechung durchfräsen beim Gericht, der zwischen 800 und 1000 Entscheidungen pro Jahr fällt. Aber es gibt tolle Internetsuchsysteme. Es muss der Anwaltschaft, es muss den Richtern, es muss den Staatsanwälten klar sein, dass das eine Rechtsquelle ist, die für sie unmittelbar gilt, wie gesagt, auf dem Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Ich sage den Anwälten ganz immer, dein Mandant wird es dir auch nicht verzeihen, wenn du eine Zivilklage auf Schadensersatz machst und du vergisst, eine Anspruchsgrundlage aus dem BGB in deinem Schriftsatz zu erwähnen. Hast du denn überhaupt mal in die Europäische Menschenrechtskonvention reingeguckt? Vielleicht ist da ja auch eine Anspruchsgrundlage, die hast du aber übersehen. Also ich glaube, das ist, und deswegen ist Ausbildung, glaube ich, eine der ganz wichtigen Instrumente. Wir müssen einfach sehen, dass wir diesen Schatz, den wir da haben, diese unglaublich differenzierte Rechtsprechung des EGMR in Tausenden von Entscheidungen zu den verschiedensten Rechtsfragen, teilweise auch in anderen Staaten, wie jetzt Glukin gegen Russland, biometrische Fernidentifizierung, solche Entscheidungen haben wir hier noch gar nicht. Dort sind sie aber schon da. Also das ist ja auch, das entlastet ja auch Justiz. Da kann ein deutscher Amtsrichter mal reingucken, wenn so ein Fall hier mal kommt. Also ich glaube, das ist wirklich sowas. Ich bin deswegen trotzdem, und deswegen möchte ich das so ein bisschen klarstellen, überhaupt nicht gegen eine weitere Reform des Gerichtshofs, insbesondere nicht gegen eine weitere Reform dieses Vollzugssystems beim Ministerkomitee. Das ist sehr antiquiert, da muss sehr viel gemacht werden. Das muss alles auch gemacht werden. Aber ich kam zu diesem Befund deswegen, weil es gibt eine interessante Statistik. Es gibt nämlich einen Spruchkorb beim Gerichtshof, das ist das sogenannte Committee. Das besteht nur aus 3 Richtern. Und diese 3 Richter dürfen Fälle von sogenannten Well-Established Case Law entscheiden. Wackel-Cases nennen wir die. Das heißt Fälle, wo die Rechtsprechung des EGMR komplett aufgeklärt ist. Diese Fälle dürfen die entscheiden. Und diese Fälle sind signifikant über 30% nach oben gegangen, während die Fälle der kleinen Kammer, das sind 7 Richter, das sind Fälle, wo wirklich noch streitig ist, wie die Konvention ausgelegt werden wird, die sind massiv nach unten gegangen. Das heißt, der EGMR produziert immer wieder Fälle zu klarer Rechtsprechung, wo aber schon der nationale Richter hätte sagen können, hier gibt es doch eine klare Rechtsprechung des EGMR, das kann ich auch lösen, es aber nicht macht. Und deswegen ist es da wirklich eine Aufgabe der Staaten, intensiv darüber nachzudenken, wie können wir die Qualität unserer Instanzgerichte verbessern, vor allem meine ich eben durch Ausbildung und Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR, dass wir das schon im nationalen Wesen hinkriegen, denn dann, nur so entlasten wir den Gerichtshof vor unnötigen Beschwerden.
Das war im Grunde schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Von daher möchte ich eigentlich nur noch einmal einen Blick in die Zukunft wagen, auch was Ihre Arbeit im DAV zum Thema Menschenrechte, zum Thema Menschenrechtskonvention und zum Thema Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte angeht. Was würden Sie sagen, sind für Sie in den nächsten 5 Jahren die größten Herausforderungen? KI haben wir schon angesprochen, aber vielleicht haben Sie ja noch andere Themen, die jetzt in Ihrer Menschenrechtsarbeit im DAV besonders stark auf der Agenda stehen.
So, wenn Sie ein Schlusswort wollen, dann kann ich ja jetzt nicht alles loswerden. Was ich gerne loswerden würde, muss mich auf irgendwas konzentrieren. Und was ich mich gerne konzentrieren würde, ist, glaube ich, der Zugang zum Recht. Das ist ein ultimatives Menschenrecht. Ja, was helfen diese ganzen Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention oder auch der deutschen Verfassung? Tolle Schutzrechte gegen Folter, gegen Tötungen, in Strafsachen, Familienrecht ist geschützt, Versammlungsfreiheit, Meinungsäußerung, ist alles da drin. Aber wenn Sie das nicht auf die Straße bringen können, weil Sie keinen Zugang zum Gericht haben, dann hilft Ihnen das alles nicht. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Schwerpunkte der Arbeit des gesamten DAV, dass wir versuchen, das Recht auf die Straße zu bringen, indem wir schon im Gesetzgebungsverfahren unsere Stellungnahmen schreiben und versuchen, die Gesetzgebung zu beeinflussen. Was tun wir dabei? Wir gucken natürlich auch in die EMRK, damit die deutsche Gesetzgebung gleich konventionskonform gemacht wird. Indem wir als freie Anwaltschaft uns dafür einsetzen, dass die Anwaltschaft frei bleibt, dass sie nicht bangen muss um ihr Anwaltsgeheimnis, dass sie nicht bangen muss um diese wichtigen Dinge, die ja eigentlich gar nicht so sehr Anwaltsprivilegien sind, sondern sie sind Privilegien unserer Mandanten. Ohne Zugang zum Recht helfen ihnen die ganzen Rechte aus der Konvention nicht. Und glaube, das ist so der zentrale Punkt, um den wir uns auch als Deutscher Anwaltsverein bemühen. Und weil Sie Konventionen angesprochen haben, nenne ich vielleicht noch eine, die wir noch nicht angesprochen haben. Da sind wir ganz erfreut und haben ganz aktiv mitgewirkt. Ich weiß nicht, wie viele Videokonferenzen in den letzten 2 Jahren dazu geführt, zu einer neuen Konvention des Europarats zum Schutz der Anwaltschaft. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine verbindliche Konvention, die die Anwaltsrechte schützt und damit natürlich den Zugang zum Recht und damit natürlich letztlich die Rechte unserer Mandanten schützt und die eben verhindern soll, dass in das Anwaltsgeheimnis eingegriffen werden soll, die verhindern soll, dass in der Türkei ein Kollege, der den falschen Mandanten vertritt, selbst in Haft landet. So eine verbindliche Konvention hatten wir bisher nicht. Wir hatten die UN Guiding Principles on the Role of Lawyer. Das war eine unverbindliche Konvention. Und jetzt haben wir eine verbindliche Konvention. Der Text ist jetzt fast fertig. Wir haben als DAV und als CCBE massiv daran mitgeschrieben. Und jetzt geht es dann in den Ratifizierungsprozess. Jetzt hoffen wir, dass möglichst viele Staaten ratifizieren. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Europaratskonvention, die den Zugang zum Recht gewährleistet. Und das sollte jetzt meine Headline zum Abschied sein, der Zugang zum Recht.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr von Raumer. Das war ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich habe viel gelernt, nicht nur über die Europäische Menschenrechtskonvention, über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sondern auch über die unglaublich spannende Arbeit, die Sie im DAV, im Deutschen Anwaltsverein, machen. Ich danke sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch in der 56. Folge im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Schönen Dank, dass Sie hier waren.
Ganz herzlichen Dank für Ihre spannenden Fragen.
Danke.
Auf Wiedersehen.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.